Willkommen hier im Gemeindesaal und auch herzlich willkommen, die von zu Hause aus an unserem Gottesdienst teilnehmen. Wir feiern diesen Gottesdienst am siebten Sonntag nach Trinitatis. Alle diese Sonntage haben ein bestimmtes Thema, seit alters her. Und das Thema dieses Gottesdienstes ist Teilen, mit anderen teilen, aber auch sich mitteilen. In diesen Tagen der beginnenden Ferien spüren wir den Wechsel der Zeiten, wie sie sein können und könnten. Freie Tage für die einen, entlastet und mit neuen Erlebnissen gefüllt, für andere eher ruhige Tage, entschleunigt und mit mehr Aufmerksamkeit für die Dinge am Weg. Solche Unterbrechungen und Pausen tun gut. Und deshalb hat Gott auch den Sonntag gestiftet, damit wir auch heute Gottesdienst feiern. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten gemeinsam den 92. Psalm. Sie finden ihn im Gesangbuch unter der Nummer 737. Wir wollen die Psalmverse im Wechsel sprechen. Die ausgerückten Verse auf der Orgelseite bitte und die eingerückten Verse auf der Kanzelseite. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen, deinem Namen, du Höchster, des Morgens. Denn Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken. Ein Törichter glaubt das nicht und ein Narr begreift es nicht. Aber du, Herr, bist der Höchste und bleibest ewiglich. Die Gepflanzten im Hause des Herrn werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Lass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Kommt, lasst uns anbeten. Zu dir, Gott, aus aller Unruhe, mit Gedanken, die uns bewegen. Wir kommen zu dir mit Sorgen und Ängsten, mit dem Ungeordneten in uns. Hier ist ein Ort der Stille. Hier sind vor uns Menschen getröstet und ermutigt worden. Hier dürfen wir aufatmen. Herr, erbarme dich. Gott, lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn auf dich vertraue ich. Lob singet Gott, erhebet seinen Namen. Mit euch. Ewiger Gott, Du wolltest uns erneuern Tag für Tag. Gib, dass unser Körper sich erholt und unser Geist neu erwacht, dass unsere Seele sich deiner Güte öffnet. Dies bitten wir im Namen Jesu, unseres Bruders und Herrn, Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebet und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Lesung zum heutigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte, die Wahl der 7 Diakone. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Und diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Lasst uns antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens in den Worten der frühen Kirche. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen ist das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, der da war, der da ist und der da kommt. Der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigttext steht in der Apostelgeschichte im sechsten Kapitel, die Verse 1 bis 14. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Da sagte er aber, um zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbengroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Leute. Jesus aber nahm die Brote und dankte, gab sie ihnen denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viele sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die übrig geblieben waren, von denen, die gespeist wurden. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen und ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Liebe Christengemeinde, ich sehe vor mir riesige Lagerhallen. Sie sind mit Getreide gefüllt. Ein Arbeiter nimmt eine Schaufel und wirft eine Ladung in die Höhe. Verteilt rieseln die Körner wie aus einer Wolke zu Boden. Komm nicht weg hier, sagt er. Die Häfen sind blockiert. Und ein bisschen später in den TV-Nachrichten sieht man weiße Säcke mit blauem Logo der UNO. Der Sprecher kommentiert: Die Rationen für die Hungernden in Südostafrika müssen gekürzt werden, weil die Getreidepreise zu hoch sind. Und ein Kameraschwenk zeigt rissige, ausgetrocknete Böden und ausgemergelte Menschen. Und da hinein höre ich den Bericht von der Speisung der 5000. Das macht den Skandal nur noch größer. Es geht genug, um satt zu werden. Aber Menschen lassen lieber andere hungern und verhungern, als von ihren Größenfantasien zu lassen. Wenn ein Wunder helfen könnte, dann wäre es eines, das Herzen erweicht und bekehrt. Oder sollte es so verhalten, dass ein biblischer Text wieder einmal nicht auf der Höhe der Zeit ist? Unsere Mittel heißen Politik, Diplomatie und militärische Drohung im Hintergrund. Jedoch eine andere biblische Erzählung, die noch viel älter ist als das Speisungswunder, zeigt, wie es anders gehen kann. Es ist die Josefs Geschichte. Und sie ist gar nicht so wunderhaft, sondern zeugt von vorausschauendem menschlichen Handeln und gerechten Ausgleich unter Völkern. Das funktioniert, weil einer von seinen Größenfantasien befreit wurde, nämlich der früher so angeberische Josef. Originalton: Sonne, Mond und Sterne sollen sich vor mir verneigen. Durch seine persönlichen Katastrophen aber erhielt er ein neues Herz und konnte neu handeln. Der Abstand zwischen unseren Großkrisen und der Überlieferung von der Speisung der Volksmenge nimmt deutlich ab, wenn wir die Erzählung unter drei folgenden Gesichtspunkten betrachten. Erstens, der Blick nach draußen setzt Maßstäbe. Zweitens, eine Frage, was hilft gegen Überforderung und Depression? Und drittens, Jesus entzieht sich unseren Problemlösungen. Die Eingangsszene ist bekannt. Auf dem Berg versammelt Jesus seine Jünger um sich. Die Volksmenge strömt am Hang zusammen. Aus anderen Berichten wissen wir, dass die Jünger diese vertraute und abgehobene Runde sehr schätzten. So sagten sie einmal, komm Jesus, lass uns Hütten bauen. Hier können wir ganz in deiner Geborgenheit leben. Diesem hier erstummen Wunsch folgt Jesus nicht. Es heißt deutlich, er hebt seine Augen auf und schaut über den Jüngerkreis hinweg nach draußen. Und er spart den Jüngern nicht, was er sieht. Menschen, die herbeiströmen und die voll Hunger sind. Und er wendet sich an den Jünger Philippus mit der Aufforderung, besorge Brot für diese Leute. Angesichts der Krisenbilder, die wir sehen müssten, möchten auch wir den Blick auf unseren Lebenskreis begrenzen. Wie können wir auskommen? Wer schützt uns vor Gefahren? Auch Gemeinde und Kirche stellen sich solchen Fragen. Je länger die Krise dauert, desto mehr überlagern Eigeninteressen auch die ursprüngliche Hilfsbereitschaft. Es ist jedoch wichtig wahrzunehmen, was draußen geschieht, um die richtigen Maßstäbe zu finden. Was betrifft uns wirklich und was hat Vorrang? Derzeit muss man nicht Vorräte kaufen, wenn beim Discounter einmal das Regal leer ist. Aber Energie sparen und Wasserverbrauch senken, das ist sofort nötig. Zum Zweiten. Der Blick nach draußen macht Angst. Ja. Angesichts der ungelösten Probleme kommt Hilflosigkeit auf. Wie soll man auch der Überwältigung durch die globalen Gefahren standhalten? Jesus verweist den Jünger Josef auf Philippus auf das Konkrete, was er tun kann. Er fordert nicht das Unmögliche. Die erste Sorge muss sein, wie entgehe ich der Depression, dem Gefühl, nichts tun zu können. Viele haben das schon einmal an sich selbst erfahren. Wenn man fixiert vom Unlösbaren, dann doch mal merkt, dass man etwas anderes, Konkretes tun kann. Und dann spürt man, ja, ich kann. Und es reicht das Gefühl von es geht nichts mehr. Jemand hat die heute verbreitete Gefühlslage so zur Sprache gebracht. Alles sollten wir ändern und nichts lässt sich ändern. Jesus verweist Philippus auf das, was jener im gegebenen Moment tun kann. Der Fallstrick wäre, was soll ich hier mit 5 Broten und 2 Fischen bei 5000 hungrigen Mündern? Auch das ist eine Form von Glaube, das konkret Mögliche zu tun und nicht aufzugeben. Wenden wir uns auf unsere Lage an. Ja, die spontane Hilfsbereitschaft mit Kleidern, Hilfsgütern ist gut. Aber auch ganz andere Aktivitäten sind wichtig und führen weiter. Dazu gehören auch Dinge, die einem sowieso täglich aufgegeben sind. Es kommt nur darauf an, sie mit dem Blick nach draußen zu erfüllen. Eine Schülerin wie Greta Thunberg soll lernen, um zukünftig etwas für die Allgemeinheit leisten zu können. Sie tut das mit dem Blick nach draußen und fügt ein anderes Unterrichtsfach hinzu, Zukunft. Das steht bei ihr, wie bekannt, freitags auf dem Stundenplan. Andere Schüler entscheiden sich aber anders, noch viel mehr für die naturwissenschaftlichen Fächer zu arbeiten, Sie lassen keinen Unterricht ausfallen und nutzen noch einen großen Teil ihrer Freizeit, um in ihren Kenntnissen weiterzukommen. Sie sind nicht so berühmt wie Greta, aber sie tun etwas sehr Konkretes mit dem Blick nach draußen. Sie bereiten sich auf effektiven Schutz vor, tun zu können, was in der Klimakrise noch zu tun ist oder wäre. Ein anderer Fall aus der Vergangenheit. Zwischen den beiden Weltkriegen des vorigen Jahrhunderts hielt sich ein Schäfer im verlassenen Bergland der Provence auf. Irgendwie hatte man vergessen, ihn einzuziehen. Und er hatte die kahlen Berghänge und die ausgetrockneten Täler vor Augen. Die Bäche nur noch Rinnsale, der Boden in Erosion. All die vielen einsamen und freien Tage pflanzte er mindestens 50 Bäume, Baumschösslinge, täglich. Als nach dem Ende des Zweiten Krieges ein traumatisierter Soldat sich in die verlassene Gegend flüchtete, staunte er über die grünende und neu belebte Bergregion und suchte die Gesellschaft des Schäfers Eleazar. Er wurde bekannt unter dem Namen der Mann, der die Bäume pflanzte. Aber wo bleibt das Wunder? Wer sorgt dafür, dass alles, wofür Menschen arbeiten und sich einsetzen, am Schluss zum Erfolg führt, wie die Nahrungsmittel für die Philippus sagt? Das Wunder liegt in dem, was täglich geschieht. Es liegt in dem, was sowieso geschieht. Die Sonne geht auf und es wird Tag. Wachsen und gedeihen, schreiten sekündlich, unaufhörlich voran. Sonst wären auch die Lagerhallen in Odessa nicht so gut gefüllt. Wir legen uns zum Schlaf und dürfen wieder aufwachen. Jeder Tag ist eine Chance für einen Neuanfang, dass wir etwas Neues beginnen können. Und jedes neugeborene Menschenkind trägt mit sich die große Hoffnung auf etwas Neues in dieser Welt. Das Wunder, auf das wir warten, liegt nicht in dem außerordentlichen Naturgeschehen, sondern im Neuanfang, in der Umkehr, in unserem Leben miteinander, poetisch gesagt, in der Verwandlung der Herzen. Es gibt die Katastrophen blinder Natur. Aber viel gravierender für menschliches Leid und Unglück wirken sich Taten des Unrechts und der Feindseligkeit untereinander aus. Als eine Ursache habe ich schon den Größenwahn Einzelner genannt. Es gibt jedoch noch andere. Und es gibt die berechtigte Vermutung, dass aller Feindseligkeit und Angst, Furcht voreinander zugrunde liegt. Die zeitliche Nähe der Aufstandsbewegungen in Belarus, vor allem von Frauen getragen, und ihr Übergreifen aus Russland haben möglicherweise den Ausschlag für Putins Überfall auf die Ukraine gegeben. Der mächtige Mann im Kreml musste fürchten, über kurz oder lang selbst gestürzt zu werden. Diese Angst, der andere könne einem gefährlich werden, ist auch sonst allgegenwärtig. Das am meisten in der Werbung verwendete Wort heißt, sichern Sie sich. Man soll sich Vorteile, Waren, Rechtsansprüche, Leib und Gut einfach alles sichern. Und damit wird an diese Angst appelliert. Die anderen wollen mir etwas nehmen, mich benachteiligen, mich zurücksetzen oder schädigen. Die Bibel setzt diese Angst ins Bild mit der ursprünglichen Erzählung von Kain und Abel. Kain ist von dem Gefühl beherrscht, dass Abel ihm Gottes Gunst nimmt. Eine alte Annahme von der Entstehung staatlicher Herrschaft geht eben davon aus, weil jeder sich bedroht fühlt, gibt man eigene Verfügungsgewalt an eine souveräne Regierung ab, einen Herrscher oder einen König. Diese Könige oder Regierungen sind im Gegenzug verpflichtet, die Bürger vor und gegeneinander zu schützen. Das ist eine menschliche Problemlösung und wir können nach wie vor auf sie nicht verzichten. In der Speisungsgeschichte aber entzieht sich Jesus. Er will nicht König der Menge werden, die ihn gerne erheben möchte, weil sie sich geschützt gefühlt hat. Am Anfang der Szene fordert Jesus seine Jünger auf, nach draußen zu sehen, wie es den anderen geht. Jetzt aber tut er das Gegenteil. Er entzieht sich. Jesus macht bei der Königslösung nicht mehr mit. Damit zeigt er, dass er nicht für unsere politischen Problemlösungen zu haben ist. Er entfernt sich auf einen hohen Berg, er allein. Er geht nicht aus der Welt, aber er verändert seine Anwesenheit. Was bedeutet das für uns? Jesus lässt sich nicht von uns für unsere politischen Lösungen einspannen, auch nicht von kirchlichen Würdenträgern. Das heißt aber nicht, dass er uns ohne Beistand hilflos in unserem Dasein zurücklässt. Im Gegenteil, er sagt seinen Beistand zu. In seinem Geist will er bei uns sein. Nicht wir ermächtigen ihn als König, sondern er sagt zu, das menschliche Herz, unseren Sinn, die Feindgesinnung zu verwandeln. Anfangen müssen wir bei uns selbst, nicht vorrangig im Eingreifen in das politische Spiel. In der Bergpredigt gibt Jesus ein Beispiel, wie das geschehen kann. Es steht unter der Annahme, dass er auch der andere ein Freund werden kann und nicht immer als Feind gesehen werden muss. Jesus sagt, wenn einer dich nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe mit ihm zwei. Er denkt dabei an den römischen Soldaten, der einen beherrschten Juden zwingen konnte, mit ihm zu gehen und sein Gepäck zu tragen. Was Jesus rät, ist eine Klugheitsregel. Es könnte ja sein, dass man auf dem längeren gemeinsamen Weg einander näher kommt. Der andere muss nicht immer Gegner bleiben. Auch heute muss man nicht immer gleich in seine Clique oder Community sich zurückziehen. Die Leute, die Jesus nachfolgen, bleiben beieinander, indem sie sich lagern. Sie haben dann Zeit, etwas mehr voneinander zu erfahren und so Vorbehalte und Feindbilder abzubauen. Zeit für und miteinander kann rettende Zeit sein. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Folgendes möchte ich noch mitteilen. Zunächst danke ich Herrn Krotz, der eingesprungen ist für den Organistendienst. Herr Paulitz steht unter dem Verdacht, sich infiziert zu haben mit Corona und konnte deshalb den Dienst nicht übernehmen. Ganz herzlichen Dank. Am kommenden Sonntag ist ausnahmsweise nicht hier Gottesdienst, auch nicht in der Kirche, sondern es gibt einen ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrer-Grimm-Anlage, verbunden mit dem Pfarrfest der Gemeinde, der Vereine. Die Kollekte des vergangenen Sonntags war für die eigene Gemeinde bestimmt und kommt dem Stadtteiltreff zugute. Sie erbrachte 162 Euro. Heute sind sie gebeten zu spenden für die Ökumene und die Auslandsarbeit. Das kann man ja zusammenziehen. Ausland ist ja mitten unter uns. Oder wir sind mitten, wir sind überall Ausländer, wo wir hinkommen. Insofern wird man ja das Geld gut brauchen können zur Förderung eines gedeihlichen Miteinanders. Lasst uns für Bitte halten. Bitte Sie, nach den einzelnen Gebetsteilen einzustimmen in den Gebetsruf, Herr, erbarme dich. Die Melodie finden Sie im Gesangbuch unter der Nummer 178.11. Wir wollen beten. Ewiger Gott, du bleibende Nähe, du siehst auf uns Menschen und du bist bei uns in allem Leid und allen Leiden. Wir bitten dich, bleibe bei uns und lass uns treu sein denen, die uns ihr Leid mitteilen, denen, die auf unsere Aufmerksamkeit warten, denen, die allzu leicht vergessen werden, denen, die auf uns hoffen. Hilf uns, verantwortlich und gelöst zu leben in diesen Tagen. Herr, erbarme dich. Wenn wir uns auf den Weg machen, Gott, behüte unsere Schritte, festige unsere Schritte gegen die Kleinmacher, mache uns bereit, den Gedemütigten zu helfen und den Opfern. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wenn wir unser Leben und unseren Alltag planen, Gott, lass uns Zeit freihalten von Pflicht und Routine, ein wenig Zeit zum Durchatmen, Zeit für eine Begegnung, Raum für eine suchende Seele und offene Augen für alles Schöne. Herr, erbarme dich. Beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns gehen in diesen Sonntag und in die kommende Woche mit der Bitte um den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Vielen Dank an Frau Kirschen, die sich dafür einsetzt, dass das wieder geschehen kann.